zum bereits 56. Mal ein herzliches Willkommen zum NFL Tuesday hier beim GFA-Pod. Wir befinden uns eine knappe Woche vor dem NFL-Draft, ein Draft, der sich einreiht in die wilden Wochen, die wir schon gehabt haben in der NFL. Wir hatten ja einen großartigen Super Bowl, dann gefolgt von der Free Agency, die in vielen Bereichen neue Maßstäbe gesetzt hat, wirklich sehr, sehr unterhaltsam war und uns häufig auch so ein bisschen wach gehalten hat mit den ganzen Trades, die es gab, mit den Verpflichtungen. Und jetzt eben der Draft, der mit sehr viel Spannung erwartet wird und der sehr, sehr undurchsichtig ist dieses Jahr. Wir erwarten viele Überraschungen auch da. Und ebenfalls haben wir den neuen Spielplan bekommen für die Saison, die NFL-Saison in 2018-19. Und das bedeutet, Christian, und damit ein Hallo an dich, dass wir uns in großen Schritten auf die neue Saison zubewegen.
Jojo, hi, hi, genau, es geht richtig los. Es ist der NFL-Draft, ist immer, ja, es ist das Highlight, es ist das Highlight der Offseason. Also die Starter Free Agency ist auch schon immer echt ziemlich nice, muss ich sagen, aber auf den Draft, da freut man sich doch irgendwie schon am meisten. Die erste Runde bietet halt immer massiv viel Potenzial für, unerwartete Dinge, Trades, unerwartete Picks, Teamstrategien, die ja dann durch die Picks dann auch wieder deutlich werden, ne? Draftet jetzt ein Team Quarterback oder sagt es sich schon, nee, okay, wir nehmen jetzt auch lieber den Best Player Available, losgelöst von der Position. Und das ist eigentlich das Highlight der Offseason, finde ich. Also da freue ich mich ganz besonders drauf. Gleichzeitig freue ich mich auch drauf, dass er bald vorbei ist, weil die Berichterstattung teilweise schon so ein bisschen in die Richtung für mich geht, dass ich mir denke so, na, okay, also es ist so ein bisschen, ich habe halt immer das Gefühl, dass die meisten Reporter einfach einen Haufen Scheiße an eine Wand werfen und hoffen, dass das kleben bleibt. Und also Entschuldigung, dass ich das hier so sage, aber das ist ein amerikanisches Sprichwort. dementsprechend bin ich auch gleichzeitig froh, wenn es vorbei ist. Dann kann man sich auch wirklich die finalisierten Kader anschauen, gucken, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen. Die Teams sind da mehr oder weniger gesettet. Also danach passiert nicht mehr so viel. Sicherlich werden noch so ein oder zwei oder auch meinetwegen 5 oder 10 oder 20 Trades passieren. Die sind aber meistens dann nicht mehr so signifikant. Dementsprechend ist eigentlich nach dem Draft oder so nach 2 Wochen nach dem Draft ist eigentlich so der Kader gesetzt und dann kann man sich an die Saison wagen, so langsam in die Saison hineinschauen und munter drauf losraten, was so passieren kann, wird oder sollte.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen werden wir auch heute ein bisschen was an die Wand schmeißen, Christian, denn viel hilft viel. Wir werden heute im ersten Teil natürlich, wie das immer so ist, die aktuellen News zu sprechen. Das ist jetzt nicht ganz so viel, deswegen werden wir uns da ein bisschen schneller dran abarbeiten. Wobei, das sagen wir eigentlich häufig und dann schaffen wir es doch nicht. Und dann im zweiten Teil werden wir mal so ein bisschen, nicht unbedingt, ja, ich will es nicht einen Mockdraft nennen, aber wir spielen einfach mal so GM. Wir werden uns die ersten 10 Picks angucken, beziehungsweise abwechselnd picken. Wir haben bisher nur ausgelotet, wer beginnen darf. Das ist Christian als GM ins B von den Cleveland Browns. Wirst du beginnen und dann gehen wir abwechselnd die ersten 10 Teams durch. Mit einem jeweiligen Pick oder vielleicht auch Trade. Und dann werden wir uns mal die ersten 10 Picks so in der Reihenfolge anschauen. Aber beginnen wir erstmal mit dem, was ja jetzt diese Woche wichtig wurde seit unserer letzten Folge. Und zwar das, ja, wenn ich so will, die Breaking News ist jetzt nicht wirklich überraschend, aber der Spielplan ist rausgekommen. Kann man sich schon mal vormerken. Das Auftaktspiel bestreitet natürlich der Super Bowl Champion, die Philadelphia Eagles, zu Hause gegen die Atlanta Falcons. Und zwar am Donnerstag, müsste das sein, den 6. September, zu einer für uns sehr, sehr unschönen Zeit. Wie ihr das alle erkennt. Ich glaube, das ist immer um 2:30 dann, ne?
Ja, nicht ganz. Die Zeiten sind ja so ein bisschen nach hinten gerutscht. Ne?
Das war die zweite Breaking News. Genau. Die Zeiten wurden geändert. Sage und schreibe, zu unseren Gunsten, muss man sagen, von 2:30 auf 2:20 oder sowas. Also ja. Muss man 10 Minuten weniger warten.
Ja, das ist diese Anschlusszeiten sind immer ein bisschen eher ein bisschen weird. Ne?
Ja. Kickoff, würde ich sagen, oder? Anstoß
Ja, aber Anstoßzeiten. Ja, du hast schon recht. Kickoff, Anstoß. Ja, ja, warum nicht? Ich meine, es ist so auch, man stößt den Ball und dann fliegt er durch die Endzone. Ja, du hast schon recht. Kickoff hört sich schon besser an.
Touchback.
Genau. Dementsprechend, ja, ein bisschen, das ändert sich immer so ein bisschen mehr zu unseren Vorteilen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass in den letzten Jahren die Zeit immer so ein bisschen mehr zu uns gerutscht ist, aber halt insgesamt echt wenig. Und ja, die 10, 20 Minuten machen am Ende auch nicht einen großen Unterschied aus. Das ist nicht so ganz einfach da.
Wenn das so weitergeht, können wir vielleicht in 50 Jahren mal spielen, das Nachtspiel um 9 Uhr unserer Zeit sehen.
Ja, das wäre natürlich auch interessant, dann in der NFL Europe, die da neu aufgelegt wurde. Es ist schon Schedule Release Party. Es ist immer erstaunlich, was da für ein Riesenbohai immer drum gemacht wird. Dieses Jahr ist das Schedule, glaube ich, schon einige Stunden vorher komplett geleakt worden. Ne? Habe ich das richtig mitbekommen? Ich habe leider erst zu spät eingeschaltet, beziehungsweise Twitter gecheckt und festgestellt, dass es alles schon irgendwie mehr oder weniger durch ist. Also den Schedule schaue ich mir eigentlich nie so genau an um diese Zeit, weil ich mir denke, okay, das ist jetzt alles noch nicht so relevant. Ich gucke mir natürlich dann die Spiele von den Patriots an und von den Browns, wie die so spielen, wann die Primetime-Games sind. Die Browns haben, glaube ich, dieses Jahr in Woche 2 schon ihr einziges Primetime-Game. Das wird quasi relativ zügig abgefrühstückt, damit man das quasi hinter sich hat und die Browns dann vielleicht noch eine geringe Playoff-Chance haben in Woche 2. Ich weiß es nicht. Spielen die sogar gegen die Jets in Woche 2?
Das weiß ich gar nicht. Ich habe mir mal ein paar wichtige Spiele rausgesucht, die vielleicht interessant sein könnten. Und zwar, wenn man jetzt mal so die Wochen einzeln durchgeht, finde ich in der Woche 1 natürlich sehr spannend, Rams bei den Raiders, das Comeback von Gruden, er ist zurück. Wir werden dann sehen, wie seine erste Offseason funktioniert hat oder eben nicht funktioniert hat, wenn er gegen die High-Flying Rams, dann antreten muss zu Hause. Dann weitere sehr, sehr spannende Spiele in dem Schedule sind auf jeden Fall in der Woche 2 ganz interessant. Die Patriots gegen die Jaguars, das AFC Championship Rematch. Dann in der Woche 5 haben wir was Ähnliches, nämlich in der NFC, und zwar die Vikings bei den Eagles. Auch das NFC Championship Rematch. Dann haben wir das London Game in Woche 8 zwischen den Eagles und Jaguars. Auch auf jeden Fall ein Spiel, was sehr, sehr interessant sein wird wahrscheinlich. Wir haben die Saints gegen die Vikings. Wir erinnern uns an diesen Stephon Diggs Touchdown und wie er dann gegen Marcus Williams, der damals so ein bisschen, einen kurzen Aussetzer hatte, spielen wird. Generell, wie sieht's mit Kirk Cousins aus? Dann auch in Woche 8 sehr, sehr interessant, Packers gegen die Rams, die Packers, die ja nach den Matrix-Data-Analysen den schwersten Schedule überhaupt haben, weil sie gegen die meisten Playoff-Teams beziehungsweise Teams mit einem Winning-Record aus der Vorsaison spielen. Dann die Patriots und die Packers eine Woche später, in Woche 9, auch extrem spannend, das Matchup der beiden 12s, also TB12 gegen Aaron Rodgers.
Übrigens, das zweite Aufeinandertreffen der beiden, also insofern wirklich sehr interessant. Das erste Spiel hat Aaron Rodgers gewonnen. Dementsprechend, könnte Aaron Rodgers so ein Stück Geschichte schreiben und zwar vielleicht der einzige Quarterback sein, der 2 Siege gegen Tom Brady eingefahren hat und keine Niederlage. Wer weiß.
Ja. Könnte gut sein. Und dann haben wir in Woche 15 noch, das habe ich mir noch rausgestrichen sozusagen, die Patriots wieder mal bei den Steelers. Auch da haben wir zuhauf drüber gesprochen, der Jesse James Catch or No Catch, nachdem jetzt die Catch Rule etwas abgeändert wurde. Können wir interessant auch das Spiel sein, je nachdem, ob es da vielleicht nochmal so eine ähnliche Situation gibt, die sich dann zugunsten der Pittsburgh Steelers auslegen lassen kann.
Ja, durchaus. Ich glaube, letzte Woche war es auch Woche 15. Das kann sogar sein, dass es, glaube ich, dieselbe Woche war. Und es ist natürlich super, wenn man die beiden AFC Powerhouses quasi relativ zum Ende der Saison nochmal gegeneinander laufen lässt, wo es dann ja auch wie im letzten Jahr in dem Spiel dann um den ersten und zweiten Seed ging, also um den ersten und zweiten Platz in der Conference. Also da, das ist nicht ohne Grund dahingelegt und ich bin auch ganz zufrieden mit der Platzierung. Also das verspricht, glaube ich, das beste insgesamte Spannungsverhalten.
Ja, das war wirklich so. Also nach dem Spiel, als die Steelers dann verloren hatten das Spiel, haben sie ja wirklich die Wochen danach so ein bisschen die Stars auch geschont, haben ja dann, glaube ich, mit dem komplett zweiten Anzug gegen die Browns noch gewonnen. Also das ist auf jeden Fall sehr spannend, sind so die Matchups, die man auf jeden Fall im Kopf haben muss. Aber da werden wir natürlich sobald die Saison dann da auch wieder läuft, dienstags für euch das immer wieder neu aufbereiten, so wie ihr das kennt, aber hier schon mal vielleicht für die, die vielleicht schon mal vorsorglich den Urlaub planen wollen, den Montag dann jeweils nach diesen großartigen Spielen nochmal freinehmen wollen, um das vielleicht live zu gucken oder on demand morgens dann, je nachdem. Wenn wir von den Super Bowl Champions Philadelphia Eagles gerade eben gesprochen haben, was die Matchups angeht und über den Super Bowl, muss man jetzt auch Nick Foles nochmal ansprechen. Christian, wir haben in der Offseason häufiger das Thema gehabt, Nick Foles, was passiert mit ihm als Super Bowl MVP? Wir wissen gar nicht so wirklich, ob es viele Anfragen gab für ihn, wie so der Markt war. Auf jeden Fall haben sie jetzt die Eagles ihm einen kleinen Bonus gegeben, muss man wirklich sagen, wahrscheinlich für seine Leistung im Super Bowl und um ihn als Backup zu behalten für Carson Wentz, dessen Status für Woche 1 ja immer noch so ein bisschen in den Sternen steht. Und zwar hat er einen 2 Millionen Signing Bonus bekommen. Die Eagles, die ja relativ wenig Cap Room haben, haben da so ein bisschen seinen Vertrag etwas abgeändert mit einer möglichen Option noch für 2019, aber im Grunde genommen ist das eine etwas verbesserte 2018 Option für Nick Foles mit sehr, sehr vielen Incentives, die er aber auch wirklich nur erhalten kann, wenn er auch wirklich spielt, das heißt, wenn Carson Wentz nicht spielen sollte. Und das heißt, Nick Foles wird wohl, so wie es jetzt aussieht, 2018 als Backup bleiben für Carson Wentz, beziehungsweise vielleicht ist Carson Wentz eben nicht fit oder man schont ihn vielleicht auch noch zu Beginn, weil er nicht bei 100% ist. Aber für Nick Foles, ganz nett, wobei, wie gesagt, es eher teamfreundlich ist.
Ja, es ist definitiv teamfreundlich, liegt aber auch einfach daran, dass Nick Foles überhaupt gar kein Leverage hatte, also kein, ich weiß immer noch nicht, wie man Leverage auf Deutsch übersetzen soll, Hebel halt, ne? Aber Hebel ist zu mechanisch in Deutsch, also er hatte keine gute Verhandlungsgrundlage, sagen wir es mal so. Insofern ist es ganz nett, dass er 2 Millionen bekommen hat. Dafür haben dann die Eagles im Prinzip nochmal eine Option reingepackt, dass sie im nächsten Jahr eine beidseitige Option, das ist auch eher unwahrscheinlich, also wirklich eine sehr kreative Lösung in dem Moment. Das finde ich sehr schön, dass es auch mal so ganz kuriose Verträge gibt. Beide Seiten können jetzt sagen, okay, sie möchten die Option ziehen, dann verlängert sich der Vertrag für knapp 20 Millionen, glaube ich, dann im nächsten Jahr. Allerdings kann Foles, wenn die Eagles die Option ziehen, sagen so, nee, hey, möchte ich nicht, dann muss er, glaube ich, die 2 Millionen Signing-Bonus, die er bekommen hat, zurückzahlen und ist dann Free Agent. Insofern, ja, ist es eine ganz coole Sache. Ich denke mal, es ist auch gut, dass sie es gemacht haben. Und die 2 Millionen schaden jetzt dieses Jahr auch nicht so gegen das Salary Cap, weil die Eagles sowieso, ich glaube, 2 oder 3 Dummy-Jahre hinten dran gefügt haben, also quasi den Vertrag über 5 Jahre gemacht haben. Dementsprechend ist der Signing-Bonus über 5 Jahre ausgelegt worden, um das ganze Cap nach hinten zu schieben, mehr oder weniger. Also Dummy-Jahre sind halt Jahre, die quasi der Quarterback noch unter Vertrag stehen würde, aber eigentlich nicht unter Vertrag steht. Das macht man halt, um Geld nach hinten zu schieben.
Ja, und für Nick Foles eben die Möglichkeit vielleicht dann 2019 nochmal sich ein neues Team zu suchen, je nachdem, wie gesagt, Carson Wentz ist immer, wie gesagt, noch ein Fragezeichen. Die Ravens, nachdem sie ja schon Michael Crabtree, den Wide Receiver, unter Vertrag genommen haben, haben jetzt ein Offersheet, und zwar an den Restricted Free Agent Willie Snead von den New Orleans Saints abgegeben, über 10,4 Millionen, 2 Jahre. Und die Saints haben jetzt, wie gehabt, wieder 5 Tage Zeit, beziehungsweise sind es nur 4, um eben entweder dieses Offersheet zu signen, beziehungsweise gleich zu ziehen, um Willie Snead zu halten, oder eben das nicht zu machen. Und dann würde Willie Snead eben, der mittlerweile schon wieder bei den Voluntary Workouts bei den Saints auch aktiv ist, würde dann zu den Ravens rüber wechseln, die ja dringend Nachholbedarf haben auf der Wide-Receiver-Position. Wir hatten etwas Ähnliches, vor 2 Wochen war es, glaube ich, haben wir auch darüber gesprochen, hier Cameron Meredith, der Wide-Receiver der Bears, der eben so genau so über dieses Offersheet als Restricted Free Agent von den Bears zu den Saints gewechselt ist. Deswegen ist es relativ wahrscheinlich, dass die Saints Willie Snead, der ja vorletzte Saison so ein bisschen aufgekommen ist in der Liga, dann letzte Saison ein Down-Year hatte, so unter Vertrag zu holen.
Genau. Also ich hätte auch schon irgendwie so Berichte gehört, dass die Saints nicht matchen werden, also nicht ihr Recht des ersten, ja, Shotgun-Recht, wenn du so möchtest, zu sagen, nee, wir übernehmen den Vertrag, davon nicht Gebrauch machen werden. War irgendwie so ein bisschen, konnte man irgendwie absehen, so ganz gecheckt habe ich es nicht, weil wenn man das jetzt nicht gemacht hätte, dadurch verliert man seine den Spieler für die Compensatory Pick Formel, also wenn du einen, wenn du halt dieses Recht hast, ja, wenn das halt ein Restricted Free Agent ist, dann fällt er nicht in diese Formel rein. Dementsprechend so ein bisschen komisch, ob man das gemacht hat. Vielleicht war man sich bei den Saints nicht so sicher, wie die Free Agency laufen wird, und wollte sich dementsprechend damit absichern. Ja, sicherlich nicht ganz so schön für die Saints, aber auch nicht so schlimm. Ich glaube, im letzten Jahr waren sie sehr unzufrieden mit ihm. Ich glaube, der hatte unter 100 Yards an Catches nur gehabt. In den beiden Jahren zuvor, 15, 16, war er sehr gut. Da hat er, ich glaube, an die 2000 Yards irgendwie insgesamt gefangen. Also insofern, mal gucken, wird sich zeigen, ob er bei den Ravens seine Karriere mal wieder, ja, so ein bisschen wiederbeleben kann. Ich glaube, letztes Jahr ist er dann auch mit PEDs gesperrt gewesen, ne? Also mit Doping, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
War das? Ja, doch, genau, zum Start der Saison.
Ja. Genau, ja. Insofern. Ja, ist jetzt nicht unbedingt, sind nicht die besten Vorzeichen, aber wer weiß. Also es ist auf dem Wide Receiver Markt ja sowieso schwierig und Willie Snead, eigentlich mochte ich ihn immer ganz gerne sehen. Mal gucken, wie sich so entwickelt.
Ja. Hatte auf jeden Fall auch die Möglichkeit, den einen oder anderen Trickspielzug auszuüben. Ich erinnere mich jetzt gerade an ein, zwei Sachen, wo er dann ein Endaround dann noch geworfen hat, den Ball. Also ist auf jeden Fall ein guter Receiver.
War das nicht sogar in Playoffs?
Da auch, aber in seinen besseren Jahren, vor zwei Jahren, hat er das auch ein, zweimal gemacht. Gehen wir weiter so ein bisschen zu so zwei Personalien, die auch die Offseason mitbestimmt haben, weil es eben große Namen sind und in Trade-Gerüchten immer mal wieder hochkam oder beziehungsweise sogar im Fall von Rob Gronkowski hatten wir mehrmals drüber gesprochen, auch im Petspot, der kommenden Mittwoch wieder erscheinen wird, für alle, die es interessiert, der diese Voluntary Off-Season Workouts, wie sie heißen, also diese freiwilligen Workouts, an denen nimmt er nicht teil und hat es auch gesagt, er wird auch weiterhin nicht daran teilnehmen. Das bedeutet, dass ein Incentive in seinem Vertrag, eine Bonuszahlung, die ist eben daran geknüpft, dass er mindestens, ich glaube, 89% oder so der Zeit da sein müsste, um $250,000 zu bekommen. Das heißt, Rob Gronkowski verzichtet auf diese $250,000. Das nährt natürlich wieder die Gerüchteküche in New England. Vor allen Dingen aufgrund der Tatsache, dass Gronk gesagt hat, er wird nicht teilnehmen, denn er muss seine Dirtbiking-Skills verbessern. Dann hat er noch einen Kommentar gehabt, den möchte ich hier an dieser Stelle nicht wiederholen, weil er, möchte ich einfach nicht wiederholen, kann man gerne nachlesen. Auf jeden Fall scheint er sich darüber so ein bisschen lustig zu machen, beziehungsweise das nicht so wirklich ernst zu nehmen, diese $250,000, wo er ja immer jemand war, der schon auf das Geld geachtet hat, was er verdient hat, beziehungsweise auch schon mal gerne gemeckert hat, dass das zu wenig ist.
Ja, das war, also diese Contract Situation mit Gronkowski ist eigentlich schon seit 2016 so ein bisschen schwierig. Ich meine, mich erinnern zu können, dass Drew Rosenhaus, der Agent von Gronkowski 2016 zu den Patriots gegangen ist und gesagt hat so, hey, wir müssen was am Vertrag machen, und da wurde er relativ strikt abgewiesen, weil er halt noch 4 Jahre im Vertrag drin waren, der Verhandlungsspielraum relativ schwierig und klein. Dementsprechend ist dann letztes Jahr sind dann die Incentives dazugepackt worden, 5 Millionen dazu, und dieses Jahr scheint er immer noch unzufrieden zu sein. Mittlerweile wirkt es schon stark so, als wenn es ums Geld geht und weniger um die Casa, Bill Belichick und wie verhält er sich seinen Spielern gegenüber. Am Ende wird das, glaube ich, geregelt werden. Da bin ich mir mittlerweile eigentlich relativ sicher. Er will, glaube ich, auch in das Passing Camp mit Tom Brady in Montana dabei sein oder ist vielleicht schon dabei. Also das heißt, Brady wirft da sein.
Nee, das ist später im Jahr.
Das ist später, okay.
Yes oder so.
Okay, ja. In Ordnung. Also da werden Julian Edelman wahrscheinlich dabei sein, Gronkowski wird dabei sein und die anderen wichtigen Receiver werden auch dabei sein. Wollen wir zumindest hoffen für sie, dass man quasi in dem engeren Vertrautenkreis von Tom Brady dabei sein kann. Dementsprechend ist es eine Frage des Geldes und ja, ich denke mal, da wird man sich einig werden. Klar, kann immer noch sein, dass das Bill Belichick sagt so, okay, wenn Leute zu viel wegen Geld rummeckern, dann hat er auch durchaus, wenn man in die Vita hineinschaut, oft genug gesagt, okay, dann my way or the highway, geh nach Hause, geh woanders hin, geh nach Cleveland oder wie auch immer. Aber im Moment bin ich da nicht so besorgt.
Ja, Das kann man so unterstreichen. Wir haben eine weitere Personalie, das wird alle Fans der Seattle Seahawks mit Sicherheit freuen oder etwas erleichtern. Earl Thomas hat gegenüber dem GM John Schneider wohl gesagt, dass er dabei sein wird im Training Camp. Das heißt, er wird kein Holdout machen, er wird demnach nicht streiken. Seine 8,5 Millionen, die er jetzt in seinem letzten Jahr, die er da im Vertrag hat bei den Seahawks, die wird er so erfüllen. Er wird da sein. Er wird den Seahawks ja als letzter Verbleibender, sage ich mal, der Legion of Boom, je nachdem, was mit Cam Chancellor passieren wird, wird er da sein und da versuchen, die Defense wieder so ein bisschen auf Vordermann zu bringen, der Seattle Seahawks ja doch deutlich gelitten hat. Wir hatten das häufiger gesprochen, diese Gerüchte über einen möglichen Trade zu den Dallas Cowboys, zu denen er ja viele, viele Beziehungen hat. Und das heißt jetzt aber, dass Thomas in 2018 seinen Vertrag ganz normal dort erfüllen wird. Und danach können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass er, da er auch erst 28 ist und wie gesagt gerade in so seiner Prime-Time immer noch sich befindet, danach dann wahrscheinlich nach der Saison die Seahawks verlassen wird.
Ja, das wirkt so. Klar, es ist immer noch möglich. Am Ende ist ja viel von diesem, von der Unzufriedenheit mit ein paar Millionen immer dann doch zu lösen. Aber es wirkt dann tatsächlich so, als wenn so ein kompletter Umbruch bei den Seahawks stattfinden wird. Unterstrichen auch von den Aussagen von von Richard Sherman, der ja gesagt hat, dass Coach Pete Carroll mehr oder weniger so eine College-Football-Struktur hat, dass er Geschichten hat, die sich dann irgendwie wiederholen, weil er auch so einen Lebenszyklus von 5 Jahren immer aus ist bei seinen Spielern. Und er hat dann irgendwie angemerkt, so okay, wenn man die Geschichten das zweite, dritte Mal hört, dann wird es irgendwie schwierig, ihn ernst zu nehmen. So ungefähr hat das angedeutet. Wirkt alles so, als wenn so ein bisschen, ja, so ein Reset gemacht wird. Einmal der Anknopf 10 Sekunden gehalten wird und dann von vorne gestartet wird.
Definitiv. Jetzt haben wir, ich habe es gerade angesprochen, bei den Dallas Cowboys, ja, in der letzten Woche, da haben wir groß drüber gesprochen, über Dez Bryant, der bisher noch nicht unter Vertrag genommen wird. Das ist auch relativ normal für die Zeit. Jetzt momentan in der Liga, als er jetzt entlassen wurde, vor dem Draft wird da wahrscheinlich nicht mehr viel passieren. Er hat jetzt selber ein Workout-Video gepostet mit Odell Beckham. Die Spekulationen sind ja, seitdem er rausgeworfen wurde, ganz, ganz hoch, dass die Giants ihn verpflichten würden. Die Giants haben auch einen Move gemacht. Sie haben Brandon Marshall, den sie letzte Saison geholt hatten, rausgeworfen, nachdem er eine enttäuschende Saison hatte, nicht zuletzt durch seine Verletzung, die ihn gezwungen hatte, die Großteil der Saison zu verpassen. Die Giants selber haben aber gesagt, dass das hat nichts mit zu tun, dass sie eventuell Dez Bryant unter Vertrag nehmen würden. Sie haben momentan da kein großes Interesse. Ist ein bisschen keine wirkliche Story jetzt, aber wir werden es im Auge behalten. Mhm. Ob die Giants wirklich ihn unter Vertrag nehmen, ist jetzt dahingestellt. Ich schätze es eher nicht.
Ja, es ist halt schwer zu sagen. Es ist halt genau das, was wir gesagt hatten, auch in der letzten Folge, als es rauskam, dass Dez Bryant quasi gecuttet wurde. Es ist einfach eine verdammt blöde Zeit, um als Spieler die Free Agency zu erreichen. Sieht man jetzt, Dez Bryant zu Beginn der Free Agency wäre mit Sicherheit nicht so lange ohne neuen Vertrag geblieben. Jetzt wird er bis nach den Draft warten müssen. Wir werden sehen, was am Ende dabei rumkommt. Vor allen Dingen hängt es natürlich auch viel davon ab, will er jetzt sportlichen Erfolg haben oder will er tatsächlich in der NFC East irgendwie bleiben? Das hat er ja irgendwie auch durchaus in seinen eigenen Tweets angedeutet. Oder sucht er nur nach dem meisten Geld? Und das ist schwer vorherzusehen, wo er dann landen wird.
Ja, definitiv. Also er hat gesagt, er möchte jetzt gewinnen und nicht mehr nur Geld verdienen.
Ja, aber das sagt man immer gerne mal, ne?
Ja, das sagen alle gerne. Und, wir werden sehen. Also das halten wir im Auge. Eine letzte Nachricht vielleicht noch für alle Fans der Jets, die sich vielleicht in den letzten Jahren nicht so viel freuen konnten aufgrund der Ergebnisse, aufgrund dieses relativ langfristigen Umbruchs, den das Team gestartet hat, nachdem Rex Ryan es verlassen hatte. Sie haben jetzt zumindest einen Anker, der ehemals so berüchtigten Defense, und zwar Leonard Williams, den Tackle, den haben sie jetzt relativ unüberraschend die 5-Jahres-Option gezogen, um ihn im Team zu halten und ihn wirklich als den besten Defensive Player, den sie momentan haben, auch noch für die Saison zu haben und darüber hinaus eine Saison. Also das für Leonard Williams, wie gesagt, ein No-Brainer, wie man so schön sagt, einen solchen Spieler, die 5-Jahres-Option zu ziehen.
Ja. Ja, es ist generell meines Erachtens bei den meisten First-Round-Picks wirklich eine No-Brainer, diese Fünf-Jahres-Option zu ziehen, weil sie eben nur garantiert ist für Verletzungen, also nicht für Skill und nicht für Salary-Cap-Purposes. Das heißt, man kann die Spieler in der Regel relativ leicht cutten. Man ist selten, wirklich nur relativ selten, kommt man dadurch in eine Bredouille. Dementsprechend die ganzen Nachrichten, ich glaube, bis zum 3. Mai oder so können diese Fünf-Jahres-Optionen von den Teams gezogen werden. Irgendwie was Anfang Mai, meine ich, ist das. Ja, wenn ihr das seht oder so, das sind jetzt nicht so großartige News, da muss man sich nicht so drauf freuen oder drüber freuen. Das ist eigentlich eine relative Standardsache. Und ach ja, mit den Jets noch eine etwas schlechtere Nachricht. Der Center ist in den Ruhestand gegangen, oder?
Nick Mangold, ja.
Genau. Also ist er jetzt auch relativ lange dort gewesen. Ich glaube, über 10 Jahre. Und war zwischenzeitlich verdammt gut, zum Ende hin so ein bisschen, also nicht schlecht geworden, aber nicht mehr so auf dem Top-Center-Niveau. Dementsprechend wird da die Hall of Fame-Debatte, die nach Retirements ja immer direkt losgetreten wird, bei ihm wahrscheinlich nicht wirklich fruchten. Ja, denke
also
ich
zumindest. Also kein sogenannter First-Ballot Hall of Famer, nein. Wobei man wirklich sagen kann, vielleicht der beste Center, den die Jets in ihrer Geschichte hatten. Da ist er auf jeden Fall definitiv in der Diskussion. Wo du gerade gesagt hast, die Fünf-Jahres-Option wird fast immer gezogen, habe ich ein relativ aktuelles Beispiel, Marcus Peters.
Ja, würde ich auf jeden Fall machen.
Ja, aber das hätten die Chiefs ja auch machen können. Also, jetzt so als Beispiel. Anstatt ihn zu traden, hätten sie ihn ja auch noch relativ günstig behalten können.
Ja, aber bei ihm war ja die Frage dann eher, was, also so von der Teamchemie her, würde ich jetzt mal so behaupten. Ne?
Das ist korrekt. Okay, Christian, bist du fertig für unseren kurzen Top 10 NFL, GFA, Hashtag NFL Tuesday, Hashtag Draft, Hashtag whatever.
Vorschau.
Vorschau.
Prognose. Ja, wie auch immer.
Also, wir haben heute, nochmal kurz zur Erklärung, nur ganz kurz quasi gewürfelt, wer beginnen darf, wer den ersten Pick hält und danach werden wir beziehungsweise immer abwechselnd picken und wir haben uns, wie gesagt, ganz ehrlich nicht abgesprochen. Wir wissen nicht, wie der andere agieren wird.
Genau, stimmt, weil wir es auch nicht abgesprochen haben und auch nicht so richtig geplant haben, noch ein kurzer Vorschlag. Nein, kann nicht absprechen. Aber was hältst du davon? Die Teams haben ja 10 Minuten Zeit in der ersten Runde, um ihren Pick mitzuteilen.
Ja, okay.
Was hältst du davon, wenn wir nach jedem Pick natürlich kurz darauf reagieren, kurz drüber quatschen und so weiter, klar. Aber dann sagen, okay, die Zeit fängt jetzt an und dann haben wir keine ganze Minute natürlich nicht, sondern ich sag mal 30 Sekunden. Da wir ja immer noch keine Sounddrops haben, versprochen kommt irgendwann, liebe Zuhörer, da kümmern wir uns auch noch drum, würde ich sagen, dass wir dann einfach kurz unseren Track einspielen. Der dauert, glaube ich, so 15, 20 Sekunden oder so.
Ich hab's jetzt nicht so ganz verstanden, wie du es machen willst, aber mach einfach mal. Also du willst du sagst jetzt irgendwie Cleveland Browns nehmen Karl Dahl und dann?
Und dann quatschen wir kurz drüber und dann sagen wir, okay, jetzt bist du dran und dann hast du 15 Sekunden Zeit, wir spielen unseren Song ein und dann geht's weiter.
Aha, okay.
Okay.
Okay, probieren wir live.
Probieren wir mal. Okay. Wenn scheiße ist, nehmen wir es nochmal auf. Wäre übrigens das erste Mal, dass wir was korrigieren müssen. Das haben wir bis jetzt tatsächlich noch nicht gemacht und das ist auch was, worauf wir durchaus stolz sein können.
Ja, ich hab die Schulter geklopft über die
super. Verbindung. Danke. Ja, ich hab's gefühlt, so einen leichten, warmen Wusch. Okay, ja, mit dem ersten Pick im NFL 2018 Draft wählen die Cleveland Browns Sam Darnold. Quarterback von, ich weiß gar nicht woher. Egal. ja. Ich finde das immer mit der Uni, wo die herkommen, immer so klatschig.
Ist es doch, oder?
Kann gut sein. UCLA oder was?
Nee, UCLA ist Josh Rosen.
Nee, also ist mir immer relativ egal. Sam Darnold, Quarterback Browns, klingt für mich einfach nach wie vor als das logische Ding. Auch wenn man irgendwie immer von anderen hört, dass andere Quarterbacks irgendwie besser sein sollen oder nicht und so weiter. Sam Darnold hatte im letzten Jahr jetzt nicht so das Top-Jahr gehabt. 2016 hat er hingegen ein verdammt gutes Jahr gehabt. Warum? Weshalb er ja auch quasi im Vorfeld so gehypt wurde. Hashtag Scam for Sam und so weiter, wie wir es alle kennen. Meine Meinung ist, die Browns werden mit dem ersten Pick einen Quarterback draften. Ich finde, das sollten sie auch tun. Sam Darnold wirkt für mich wie der beste Fit. Insofern ist das meine Entscheidung.
Ja, da kann ich gar nichts zu sagen. Ich habe mir in Klammern geschrieben, Christian nimmt wohl Sam Darnold.
Ja.
Ich muss ja in meinem Draftboard auch vorbereitet sein. Ja, ich kann jetzt hier nicht so in den Draft gehen und nicht wissen, was die anderen machen. Da kommt morgen hier Dings vorbei und haut mir auf.
Sashi Brown?
Nee. Ach, wie heißt denn dieser schlechte Film?
Kevin Costner.
Kevin Costner, genau.
Wie hieß der Film nochmal? Hieß er nur Draft oder?
Draft Day weiß, oder Draft Night?
Draft
oder
Day, ja. Ja, das ist
also wenn, wenn ihr mal einen Film gucken wollt, der ungefähr so realistisch ist wie Toy Story, dann guckt euch Draft
Day. Ey, Toy Story ist mega realistisch.
Okay, also, läuft jetzt schon mal eine Zeit oder?
Nee, ja doch, ist schon vorbei. Nee, okay, dann läuft ab jetzt deine Zeit.
Mit dem zweiten Pick im 2018er NFL Draft nehmen die New York Giants Bradley Chubb, Defensive End NC State. Für mich ganz klar der beste Defender im Draft, der beste Pass Rusher im Draft. Füllt die Lücke bei den Giants, die sie nicht nur durch den Verlust von JPP verloren haben. Ganz wichtig, da wieder die Defense, vor allen Dingen die Front zu stärken für die Giants, wo sie sehr, sehr viel Pressure generieren können. Und für mich, wie gesagt, die Giants können sich nur wieder verbessern in dieser Saison, wenn sie ihre Defense wieder auf Vordermann bringen. Und deswegen habe ich mich hier für Bradley Chubb entschieden als ein Spieler, der den Giants alles geben kann. Ob sie jetzt 3-4 spielen oder 4-3 im neuen System, er kann da auf jeden Fall die Position bekleiden.
Okay, ja, ich war mir nicht sicher, ob du einen Quarterback nimmst oder Bradley Chubb, der ja doch als klare Nummer 2 Variante gilt in diesem Draft. Krass, ja, ich halte das für einen riesigen Fehler von den Giants, also wirklich für einen riesigen Fehler. Meines Erachtens ist Eli Manning, klar, der kann man noch ein, zwei Saisons kaputt fahren, wie auch immer man das möchte, ihn weiter als Quarterback an der Spitze haben, aber für mich ist es ein Riesenfehler, jetzt nicht an die Zukunft zu denken und nicht einen Quarterback zu nehmen. Aber das ist auch meine persönliche Meinung. Gibt viele, die auch teilen, gibt aber viele, die sagen, okay, man sollte die Chance jetzt noch nutzen. Ich sehe es anders. Okay.
Wir werden sehen.
Gut. Wir werden sehen, ja.
Habe ich jetzt alles richtig gemacht mit der Zeit?
Ja, ich glaube schon eigentlich nicht. Du hast nämlich keine Zeit gelassen und das Ganze ist auch fürchterlich. Ich hatte tatsächlich gesagt, dass wir uns dann selber nochmal 15 Sekunden geben und dann die Musik dann später einspiele quasi. Aber in Ordnung, wir machen es jetzt einfach.
Oh, sorry, ich habe alles ruiniert. Beschwert euch bei mir.
Genau, beschwert euch bei Felix. @FelixHaverkamp übrigens mit Unterstrich. Sehr gut, dann bin ich mit den Jets dran. Die Jets, die an Nummer 3 hochgetradet haben mit den Indianapolis Colts, falls ihr noch ein veraltetes Draftboard vor euch liegen habt, unwahrscheinlich, aber kann ja sein. Die Jets wählen auch einen Quarterback, und zwar Baker Mayfield. Hier wird es ein bisschen schwierig.
Ja.
Ja, das ist so die Sache. Also Baker Mayfield hat einfach gut produziert. Und die Jets sind ja durchaus auch bekannt dafür, dass sie durchaus auch mal etwas kontrovers handeln. Dementsprechend habe ich mich für Baker Mayfield entschieden. Für New York, der Markt, die Jets, wirkte für mich einfach passend. Auch wenn sie jetzt die Giants kein Quarterback gedraftet haben, habe ich mich dazu entschieden, mich nicht hier umzuentscheiden. Und Baker Mayfield ist es.
Okay, das kommt überraschend für mich. Ich würde jetzt bei dem Quarterback-Ranking, wenn wir Sam Darnold jetzt schon als besten Quarterback im Draft nominiert haben, kommt für mich an zweiter Position Josh Allen und auch Rosen. Die beiden wirklich auf einem Level 2 und 3 oder eben, Baker Mayfield sehe ich noch ein bisschen drunter aufgrund seiner Größe, den Fähigkeiten, die Josh Allen hat, und die Spielintelligenz, die Rosen nachgesagt wird, würde ich, wie gesagt, Mayfield den beiden unterordnen.
Aber ja, ich habe mich da vielleicht auch ein bisschen von Pro Football Focus, ich habe so ein bisschen im Vorfeld recherchiert, die haben ihn sogar insgesamt an Position 1 gesetzt. Das kann ich nicht so richtig unterschreiben, aber ich finde ihn doch durchaus interessant. Also ich finde, dass diese Größe, die er hat, also er ist ungefähr so groß wie ich und ungefähr so groß wie
du auch.
Ich bin 2,20 Meter. Nein, 6,1, das ist 1,84 Meter oder so, glaube ich, ne? Irgendwie sowas um den Dreh. Also ein Tacken kleiner als wie... Nein, nein, ich bin 1,87 Meter oder so. Aber so ähnlich groß wie wir sind. Obwohl, wie groß bist du? 1,88 Meter oder so?
Mit Sicherheit.
Mit Sicherheit. Ja gut, okay, es ist gerade sehr produktiv, was wir hier reden. Nein, aber ich finde, man sollte von der Größe sich nicht so krass ablenken lassen. Ich glaube auch nicht, dass die NFL das komplett immer noch tut. Ich glaube, es gibt so ein paar Leute, die noch sehr darauf achten, dass die Spieler so ein gewisses Maß, so ein Standardmaß erfüllen. Aber Drew Brees ist ja zumindest der lebende Beweis dafür quasi, dass es nicht alles ist.
Das ist korrekt. Gut, ich mache weiter mit den wieder mal Cleveland Browns mit dem zweiten Pick, den sie haben. Und zwar nehmen die Cleveland Browns dadurch, dass jetzt Bradley Chubb vom Board ist, fällt ihnen Saquon Barkley zu, Running Back von Penn State, von vielen als der insgesamt positionsübergreifend beste Spieler in diesem Draft aufgrund seiner Schnelligkeit, seiner Athletik, der Power und auch der des Könnens in der Pass Protection kann er wirklich als, als Back genutzt werden für alle Downs, ob das das First Down ist, Second Down oder Third Down. Deswegen Barkley für die Browns und damit bekommen sie im Grunde genommen ihr Traumszenario, wenn sie Sam Darnold nehmen und den besten Spieler überhaupt im Draft, haben sie wirklich den Quarterback und den Running Back für die Zukunft gefunden und ja, relativ easy Pick dann in dem Moment.
Ja, das klingt tatsächlich so, als wenn das ein Traumszenario wäre für die Browns. Ich bin aber, ich bin da nicht so ein Freund davon, Running Backs hoch zu draften. Hatte ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal hier im Podcast erwähnt. Aber ich bin trotzdem zufrieden, dass meine Browns mit dem Ergebnis, das sie einfangen konnten. Hatte gedacht, dass du da vielleicht einen Trade einbauen würdest. Übrigens, Grundregel, wir haben uns vorher gesagt, beide müssen einmal traden in ihren Picks. Nicht wahr, Felix?
Ja klar, kannst du noch mal kurz die Musik einspielen?
Nein, in Ordnung. Ich trade nämlich jetzt an Pick 5. Die Denver Broncos wären eigentlich dran, aber sie traden mit den Buffalo Bills. Denver bekommt den Pick Nummer 12, Pick Nummer 22, zwei First-Round-Picks in diesem Jahr und geben noch einen Viertrunden-Pick ab. Dann sind man so ungefähr bei diesen Value-Draft-Charts auf einem Niveau. Die Bills können hochtraden und nehmen sich natürlich jetzt gerne Josh Allen. Nicht unbedingt so unerwartet, oder?
Josh Allen, nö, also für die Bills auf jeden Fall eine gute Sache.
Ich denke auch, also dass die Bills das noch erreichen konnten, haben ja echt doch den sehr langen Weg hochgemacht von Pick 21, glaube ich, insgesamt sind sie dann hoch an Pick 5 gekommen mit Josh Allen. Tja, da werden sie dann ihre Zukunft versuchen mit aufzubauen. Wir werden sehen am Ende, was es bedeuten wird, ob sie damit dann auch am Ende so zufrieden sind.
Ja, Josh Allen ist so ein bisschen das, was du gerade angesprochen hast, diese rein physischen Skills, die er hat, die werden mir auch ein bisschen zu hoch aufgehängt. Also ich habe jetzt schon wieder was gelesen von dem GM, ich glaube von den Browns, der eben gesagt hat, seine Hände sind so riesig und das ist immer noch so wichtig für den Quarterback. Ja, er hat dieses Talent, einfach seine Athletik. Und da haben wir schon so viele Quarterbacks gesehen, die eben dieses Talent hatten, die riesigen Hände, die den Ball aus dem Stand irgendwie 60, 70 Yards werfen konnten. Es gehört einfach so viel mehr dazu.
Das ist auch so ein kleines ein kleiner Downpunkt bei ihm, dass gesagt wird, dass er halt mit diesem Day-to-Day-Business, mit den kurzen Pässen, dass er da noch ein bisschen dran arbeiten muss. Das ist immer schwer vorherzusehen, aber du hast recht, seine Hände sind echt übelst groß. 10 Zoll und ein Achtel. Also das ist, meine Handspanne sind ungefähr 8 Zoll. Das ist nicht schlecht. Also
ja, das ist krass.
Hat er gut genug damals Calcium gegessen und Fruchtzwerge und so.
Wir kommen an die 6. Position im NFL-Draft und ich habe jetzt gerade ein paar Gerüchte gehört. Ein Reporter, eine nicht genannte Quelle, hat mir gesagt, dass die Bills auch vorher schon die Colts angerufen hatten, um mit ihnen zu traden. Das war nämlich mein Plan. die Colts wollten es aber nicht. Die haben die Bills einfach zu wenig geboten. Und deswegen bleiben die Colts an Position 6 und nehmen Quentin Nelson, den Offensive Guard Notre Dame. Ein Guard, der im Grunde genommen NFL-ready ist von Tag 1. Wir haben schon häufig drüber gesprochen, Andrew Luck mit seinen Verletzungen Andrew Luck muss beschützt werden. Wenn Andrew Luck in der Pocket ein bisschen mehr Zeit hat, ist er einer der allerbesten Quarterbacks überhaupt. Wenn er eine Saison durchspielen kann, kann er das Team tragen. Und mit dem neuen Head Coach Frank Reich wird er auf jeden Fall wieder einen Sprung nach vorne machen. Und deswegen brauchen sie einfach Hilfe in der O-Line. Sie haben das angefangen vor 2 Jahren ungefähr. Relativ junge Offensive Line und ja, mit Nelson holen sie jetzt, wie gesagt, den besten Offensive Line Spieler, den es gibt im Draft an Position Nummer 6.
Jo, in Ordnung. Ich bin jetzt auch durch meine eigenen Picks so ein bisschen durcheinander gekommen, dementsprechend muss ich gerade überlegen. Eigentlich hätte ich jetzt auch gerne Quentin Nelson gedraftet. Das war so mein Plan. Mein Backup-Plan ist Minka Fitzpatrick, Safety von Alabama, glaube ich. Da habe ich es, glaube ich, im Hinterkopf. Das wirkt für mich wie der richtige Pick hier an dieser Stelle für die Arizona Cardinals. Das hätte ich vielleicht auch noch. Nee,
Tampa. Quatsch,
die Tampa Bay Buccaneers. Ja. Das war nämlich auch meine Überlegung, vielleicht da noch hochzutraden für die Arizona Cardinals, die an Position 15 sind und natürlich mit Bradford ihren Quarterback der Zukunft haben, aber sich ganz gerne absichern würden mit einem tatsächlichen Quarterback der Zukunft. Dementsprechend bleiben wir dabei, Tampa Bay. Genau so ungefähr. Nein, Tampa Bay bleibt an Position 7 stehen und draftet Minka Fitzpatrick. Was sagst du dazu?
Macht Sinn. Also bester, oder einer der besten Defensive Backs, wenn man es jetzt mal zusammennimmt, Safeties und Corner. Und Tampa Bay hatte ja im letzten Jahr bewiesen, dass sie da unglaubliche Probleme haben. Also im Grunde genommen, Tampa hat sehr viele Baustellen, aber das Backfield ist auf jeden Fall bei Tampa Bay nicht wirklich gut besetzt und da, wo sie spielen in der Division, brauchen sie einfach Man-to-Man, Corner, Safeties und deswegen, ja, macht das für mich Sinn.
Gut.
Gut, dann sind wir bei den Chicago Bears an Position 8 und da kommt jetzt mein Trade, mein Alternativ-Trade sozusagen. Und zwar gehen die Chicago Bears raus aus dem Slot Nummer 8 und die Dallas Cowboys kommen rein. Die Dallas Cowboys traden ihren 19. First-Round-Pick für den 8. plus den Drittrunden-Pick 81 und einen Viertrunden-Pick 116. Da haben sie, glaube ich, 2. Und holen da auch einen Defensive Back, und zwar Denzel Ward, Cornerback von Ohio State. Minka Fitzpatrick, den du angesprochen hattest, der beste Safety, so wird es zumindest prognostiziert. Und Denzel Ward, der vielleicht beste Corner. Genau das, was die Dallas Cowboys brauchen, nämlich ein Cornerback, der ihnen helfen kann, der wirklich das Backfield, was bei den bei den Dallas Cowboys ja noch deutlich schlechter aufgestellt ist als bei Tampa, muss man ja wirklich sagen. Also ist ja kaum noch jemand übrig geblieben. Und deswegen traden die Cowboys hoch, um sich eben den besten Corner im Draft zu holen. Und die anderen Needs für die Dallas Cowboys können sie später auch noch adressieren, wie zum Beispiel Wide Receiver oder Linebacker. Die sind relativ spät noch gut verfügbar.
Ja, ich glaube, das wäre tatsächlich ein gescheiter Pick der Dallas Cowboys. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht so richtig dran. Ich habe eher das Gefühl, dass sie tatsächlich dann sich wieder verleiten lassen und wieder einen Wide Receiver draften. Das ist ja schon so ein bisschen der Modus operandi der Dallas Cowboys, hat man zumindest so das Gefühl.
Ja, aber ja, ich würde es gut finden, aber an Position 19 bei den Receivern, die es gibt, eben auch verdammt früh, ne? Weil du kannst sie auch noch in Runde 2 und 3 ähnliches Kaliber holen auf der Wide-Receiver-Position.
Ja, das stimmt schon. Aber ja, wir werden sehen. Also ich kann den Pick durchaus unterschreiben von dir.
Cool.
Gut, dann bin ich mit San Francisco jetzt dran, ne?
Ja.
Ja, San Francisco drafted Roquan Smith. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Roquan.
Ja, Roquan. Hast du.
Sehr gut. Universität Georgia. Ich habe mir jetzt extra das alles nochmal nachgeguckt, damit ich mir hier keine Blöße geben muss. Outside Linebacker. San Francisco hat so einige Positionen, auf denen es dünn ist. Dementsprechend, warum nicht Roquan Smith, Linebacker. Wirkt für mich wie eine gescheite Sache. Ruben Foster, auch wenn sich das vielleicht so eine Spur wieder erholt hat, beziehungsweise erholt weiß ich nicht. Man hat gehört, seine ehemalige Freundin nicht aussagen möchte im Strafprozess, genau. Sie kann aber durchaus bei der NFL mehr oder weniger aussagen. Und dann ist die Sache nämlich nicht durch für Ruben Foster. Aber ja, wenn man sich darauf verlassen, ich weiß es nicht. Meine Entscheidung, Roquan Smith an Position 9 zu den San Francisco 49ers.
Ja, macht Sinn. Und ich würde jetzt ganz gern direkt rüberspringen zu dem, zum 10., nämlich den Oakland Raiders, aufgrund vieler Sachen. Und zwar haben ja dieser Coinflip, den haben ja die Raiders verloren und sind deswegen auf Position 10 gerutscht, wenn ich mich richtig erinnere, ne? Das war doch mit den 49ers.
Ja, genau.
Genau. Und eigentlich wollten die Raiders John Gruden und in Klammern ich Roquan Smith holen, weil er eben auch genau die Lücke füllen soll wie bei den 49ers. Deswegen hat Gruden wahrscheinlich gerade sein Atari aus dem Fenster geworfen und muss sich jetzt ein bisschen umstellen. Aber es gibt ja noch einen verdammt guten Cornerback und das sind so die zwei großen Baustellen bei den Raiders. Das Linebacking-Core, nachdem ja jetzt auch Bowman, glaube ich, nicht mehr da ist, Navarro Bowman, holen sie jetzt als Alternative den nächstbesten Cornerback, den die Raiders definitiv brauchen. Denn auch da gibt es sehr, sehr viel Nachholbedarf in Jerry Alexander. Den Cornerback aus Louisville holen die Raiders an Position Nummer 10. Gruden mag ja, dass die Defensive Backs auch da wieder eine lustige Querverbindung mit dem Safety Lynch hat er ja damals mit den Tampa Bay Buccaneers den Super Bowl geholt. Mhm. Hat da ja sehr viel Wert drauf gelegt auf ja aggressive Defensive Backs, sehr, sehr aggressives Verteidigungsverhalten, genau. Und Jerry Alexander, wie gesagt, der Cornerback von Louisville, reiht sich ein in die besten verfügbaren Corner und das würde den Raiders helfen. Deswegen der Pick an Position 10.
Ja, hatten die Raiders nicht sowieso erst in Woche 13 oder 14 letztes Jahr ihre erste Interception gefangen? Also das war doch irgendwie so eine ganz kuriose Stat oder so ein ganz kurioser langer Zeitraum.
Ja, auch. Und Navarro Bowman, glaube ich, hat auch eine gefangen. Von Paxton.
Ja, vielleicht war das die erste Interception eines Defensive Backs oder so. Das kann natürlich auch sein.
Ja, gut, das kann natürlich sein, ja. Mhm. Also insgesamt hat
irgendwie sowas war da.
Zwei oder drei in der kompletten Saison. Also das Backfield ist halt extrem.
Atrocious, wie man so ganz gerne sagt, ne? Ja, okay. Durchaus. Also kann ich so nachempfinden. Ja, damit haben wir das ja durch, ne?
Ja, damit unsere ersten 10 Picks durch. Ich würde sagen, wir machen jetzt.
Drei Quarterbacks haben wir, ne?
Ja, die nächsten 6 Runden machen wir dann in der Bonus-Coverage heute Nacht.
Ja, die machen wir dann, nächste Woche machen wir die dann, okay?
Genau, also wie gesagt, nochmal die Erinnerung, wie gesagt, der Draft jetzt kommende Woche. Weißt du genau, wann das losgeht, Christian? Oder?
Donnerstagnacht beziehungsweise Freitag früh morgens ich glaube um 1 Uhr, meine ich.
Naja.
Ich weiß gar nicht, kann man den so gratis gucken? Ja, Ran NFL macht das bestimmt, ne? Die covern das bestimmt ab.
Kann gut sein, ja. Ansonsten
NFL Network kannst du, glaube ich, auch streamen gratis, ne?
Ich glaube, wenn du bei Twitter bist, hast du wahrscheinlich von jedem Pick, weil zumindest in der ersten Runde direkt ein Video. Das heißt, so auch so kann man es irgendwie so ein bisschen verfolgen. Wie gesagt, es wird sehr, sehr spannend.
Wir werden sicherlich auch unseren Senf dazu packen und zwischendurch mal so ein bisschen was twittern, wenn wir was Gescheites finden. Ich habe mir schon vorgenommen, zu versuchen, einiges davon live zu sehen, weil ich bin echt heiß drauf, muss ich sagen.
Ich auch. Also da werde ich, werde mal gucken, wie lange ich es dann durchhalte, um dann Freitag noch nicht irgendwie zu zombiehaft bei der Arbeit zu erscheinen. Aber sonst werde ich es mir auf jeden Fall auch angucken.
Genau. Und wenn wir richtig sind mit unserer Vorschau hier, ne, dann müsst ihr uns alle ein Eis oder einen Drink spendieren. Das könnt ihr euch dann selber aussuchen.
Nee, dann machen wir eine große Party.
Ah ja, oder so. Ja,
genau. Okay, das machen wir jetzt kurz. Wenn das genau so eintrifft, wie wir es gerade prognostiziert haben, dann machen wir, je nachdem, müssen wir gucken, ob in Münster oder in Berlin eine GFA-Pod-Party.
Oh, da muss ich aber auch noch einen Zehner darauf setzen, dass es genau so eintritt, damit wir dann auch die Umkosten damit decken können.
Ja, mach das mal. Wird alles aus der Portokasse von uns bezahlt. Okay, das war's.
Ja, kurze Folge heute, ne?
Kurze Folge heute, ist ja auch nicht schlecht. Dann kriegen wir noch ein bisschen was mit von der Sonne.
Aber mir geht das gleich.
Ah ja, das interessiert mich. Ja. Und wir hören uns auf jeden Fall kommenden Mittwoch wieder. Da ist zumindest angedacht die nächste Episode von unserem Petspot. Weitere Informationen dazu wie immer bei Twitter, falls es da Verschiebungen geben sollte. Und ansonsten natürlich nächste Woche mit allen News vom Draft. Am kommenden Sonntag wieder hier beim NFL Tuesday vom GFA-Pod. Danke dir, Christian.
Gerne. Bye.
Bye. Ciao, ciao.